Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Radsport-Podcast mit spannenden Gästen und peinlichen Indoor-Trainings-Fails.
Ja, wir haben die letzte Folge mit einem unglaublichen Cliffhanger aufgehört und ich glaube, die Leute sitzen auf Nadeln, so wie wir zwar, weil dass der Termin jetzt noch zustande gekommen ist, ist ja eher ein Wunder.
Ja, wir haben den Termin ein paar Mal verschoben. Du hast mir heute geschrieben, Flo, ist jetzt Aufzeichnung oder nicht? Du hast schon überhaupt keinen Überblick mehr, aber ja.
Ja, ich hab's mir nicht in den Kalender eingetragen, dann bist du im Auto gesessen, hast mein WhatsApp nicht gelesen, dann habe ich mich auf den Ergometer gesetzt, dann rufst du mich an, während ich am Ergometer sitze. Sagst, ich bin selber zu spät, ich sitze erst im Auto, ich bin erst am Heimweg und jetzt sitzen wir da und haben es trotzdem noch geschafft.
Und ich hoffe, du hast heute beim Training nicht so einen super argen Unfall gehabt, wie es mir einmal passiert ist, unlängst.
Nein, ich habe ein anderes Problem, ich bin gerade am Carb-Loading und das war jetzt schon, wenn man das nicht gewohnt ist mehr und schon länger nicht gemacht hat, das war jetzt zwar nur eine Grundlageneinheit, aber das waren echt viel Carbs, jetzt direkt danach, nach dem Absteigen, auch nochmal eine große Bottle Carbs und ja, schauen wir mal, vielleicht muss ich kurz einmal aufs Klo gehen dazwischen.
Was heißt das in der Praxis? Du isst viel Kohlenhydrate, weil du die nächsten Tage wahrscheinlich ein hartes Training hast?
Ganz genau, ich habe jetzt zwei harte Tage vor mir am Wochenende und ja, Schauen wir mal, ich hoffe, ich kriege jetzt noch genug rein bis zum Schlafen gehen.
Was mir passiert ist, gell, am Ergometer, bist du schon mal vom Ergometer gestürzt?
Nein.
Ich kann da schwer erklären, wie das wirklich geht, aber mir ist es tatsächlich passiert. Und zwar habe ich auf meinem Tags-Indoor-Trainer ein älteres Radl stehen, das noch Schnellspanner hat. Also aus der Felgenbrems-Ära. Und es passiert halt wahrscheinlich alle paar Monate oder vielleicht, ich weiß es nicht, einmal im Jahr, dass sich der Schnellspanner irgendwann ein bisschen lockert, weil du sitzt dort oben und wenn du mal härter fährst, dann bewegt sich das Ganze hin und her und wackelt ein bisschen nach links und rechts. Und die Neigentags sind ja so konzipiert, dass sie ein bisschen Spielraum haben. Das heißt, dieses links und rechts wackeln ist ja eigentlich gewollt, damit es sich realistischer anfühlt. Und dann ist mir das passiert, dass sich der Schnellspanner eben irgendwie so gelockert hat, dass quasi das Radl auf die Seiten umgekippt ist in dem Moment, wo ich abgestiegen bin. Und ich war schon mit einem Fuß aus dem Pedal heraus, wollte zum Absteigen ansetzen und dann ist ganz langsam das Radl gekippt vom Ergometer und weil ich halt noch mit dem linken Bein, also das, was unten ist, im Pedal drinnen war und ich absolut nicht mit der Situation gerechnet habe, habe ich einfach nicht schnell genug ausgeklickt und bin einfach am Rahmen sitzend mit einem Fuß eigentlich seitlich vom Ergometer gefallen. Und es war unglaublich. Ich bin mir in dem Moment, es ist wie eine Zeitlupe passiert, ich bin mir so blöd vorgekommen und habe aber auch nicht wirklich reagieren können, weil ich einfach so blöd oben gesessen bin, nicht damit gerechnet habe und wenn du schon im Kippen bist, kannst du nicht mehr wirklich aufstehen oder so. Es war Wahnsinn.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Und es ist zum Glück nichts passiert, weil ich glaube, du kannst da nämlich extrem peinlich, sogar ganz blöd wehtun, wenn du dann am Boden aufkommst und die vielleicht mit der linken Hand abstützt, weil ich bin halt nach links umgefallen, am Fliesenboden. Und da kannst du wahrscheinlich die Hand so richtig blöd verletzen oder wenn du auf die Hüften fallst, es ist einfach wirklich, wirklich keine Heldentat gewesen.
Ja, es hat ja nicht jeder so viel Platz rund um den Heimtrainer wie du. Du kannst ja den Couchtisch oder den Fernseher auch abrammen.
Und da war mein anderer Sturz fast harmlos dagegen, weil das ist irgendwie ein Klassiker, dass ich mit komplett abgefahrene Glieds, also mit Schuhen heute überhaupt null Grip mehr haben, am Fliesenboden, der irgendwie angeschwitzt war und feucht war, einfach ausgerutscht bin und halt so richtig blöd gefallen bin. Das ist Das ist auch schon passiert, ja.
Ja, das ist Karat. Das ist auch, was der Arbeitsweg ist auch Arbeitsunfall. Das würde ich eher so klassifizieren. Das ist Karatunfall.
Ja, nichts ist unmöglich.
Ja, aber gut, dann hätten wir das jetzt, das große Geheimnis auch gelüftet. Ich hoffe, es ist jetzt niemand enttäuscht, aber ich finde die Geschichte jetzt zum zweiten Mal, ich finde es immer noch sehr, sehr lustig.
Und ich bin mir sicher, die andere Geschichte habe ich schon einmal erzählt. Ich glaube, wie wir mit dem Baranski geredet haben über Radpflege und dass man doch auch auf die Ketten aufpassen muss, auch wenn man unter Anführungszeichen nur Indoor fährt, weil die Ketten sie natürlich trotzdem in die Länge zieht, nach ein paar tausend Kilometer. Und es ist nicht ratsam, so lang zu fahren, bis die Ketten so ausgedehnt ist, dass sie da vom Ritzel oben springt, oder besser gesagt vorne vom Kettenblattl, weil auch das kann da passieren, dass du bei einem Sprint oder beim Antritt, beim harten Intervall quasi dann plötzlich ins Leere trittest. Und selbst da, wenn du im Wiegetritt bist, am Heimtrainer, kannst du ziemlich blöd stürzen.
Das kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Ich kenne jemanden, dem ist das draußen passiert, bei einem Antritt. Da ist die Kette aber gerissen und der ist runter und hat sie dann das Oberrohr in den Schritt hinein mit ordentlich Wumms und der hat dann 3 Wochen einen Katheter gehabt zum Klo gehen, weil da alles gequetscht war. Also schaut auf eure Ketten, dass sie nicht reißen bei einem schnellen Ampelsprint.
Ja, und auch beim Ergometer fahren, also intakte Glieds, intakte Kette, auch Indoor und die Schnellspanner vielleicht so 2-mal im Jahr kontrollieren, ob sie noch fest sind, dass man absteigt vom Rad und nicht absteigt mit dem Rad. Das sind unsere Lifehacks für heute.
Falls euch was Ähnliches passiert ist, hoffentlich mit Happy End, oder ihr auch einen ziemlich peinlichen Tech-Fail gehabt habt, dann könnt ihr uns das gerne schreiben und vielleicht lesen wir das dann auch in einer der nächsten Folgen vor, weil niemand ist perfekt. Es passieren immer wieder lustige Sachen und wäre cool, wenn ihr uns daran teilhaben lassen könntet.
Und vor allem, da gehen wir jetzt einfach mit gutem Beispiel voran, indem wir gleich die peinlichsten Sachen erzählen. Es soll dann einfach nichts peinlich sein, was passiert ist, ist passiert. Und ich kann mich noch erinnern, bei meinem Race Across Italy, wo ich dann erzählt habe, dass ich die Kette falsch eingefädelt habe, hinten beim Schaltwerkkäfig, habe ich dann so viele Nachrichten gekriegt von Menschen, die gesagt haben, hey, mir ist das Gleiche passiert, aber ich habe es mir nicht erzählen traut, weil es so peinlich ist. Also, wenn man die lustigen Geschichten gemeinsam teilt, dann ist es nicht mehr peinlich, sondern lustig. Und wie gesagt, es passiert jedem einmal irgendwas.
Gut, dann kommen wir zu unserem heutigen Gast. Magst du ihn vielleicht kurz vorstellen, bevor wir unsere Internetverbindung aufbauen?
Ja, wir haben heute den Peter Beer eingeladen. Der Peter kommt eigentlich aus Deutschland, wohnt aber jetzt in Oberösterreich, ist vom Mountainbike dann umgestiegen, was ich sehr begrüße. Er hat dann den Weg gefunden zum Rennrad und vor allem zu den Langstrecken. Hat da einige Sachen schon richtig erfolgreich und gut absolviert. Und was besonders faszinierend ist, er verbindet das Ganze mit Spenden, mit Sammeln für den guten Zweck. Und da bin ich echt schon gespannt, was uns heute drüber erzählen kann.
Ja, und weil wir gerade von Pannen gesprochen haben, wir haben jetzt auch einige technische Probleme gehabt, aber jetzt steht die Verbindung und wir hören uns und herzlich willkommen. Danke, dass du die Zeit genommen hast, bei uns im Podcast zu sein. Hallo Peter.
Ja, hallo Flo, hallo Christoph. Ja, von meiner Seite auch ganz großes Dankeschön, dass ich bei euch im Podcast sein darf. Freut mich riesig. Ja, und freue mich schon, dass wir uns jetzt eine Zeit lang unterhalten können und ich von meinem Projekt, wo mir sehr am Herzen liegt, was ich erzählen kann.
Weil wir jetzt gerade im Vorfeld ein bisschen unsere Karten offengelegt haben, gell? Also, dass wir nicht so professionell sind, wie manchmal die Leute glauben und uns auch peinliche Sachen passieren. Jetzt direkt die Frage an dich. Bist du heute schon vom Ergometer gestürzt oder ist alles gut?
ich war am Ergometer, ja, aber ich bin nicht runtergefallen. Also alles gut bei mir. Bin topfit für die Zeit jetzt und ja, passt alles.
Und mit Nahrungsaufnahme auch alles in Ordnung, weil hat der Flo heute schon seine Probleme gehabt mit dem sogenannten Carboloading.
Hat alles gepasst, also alles im grünen Bereich.
Ja, lieber Peter, ich habe schon ein paar Sachen über dich erwähnt, nur ganz grob, dass du eben dich für das bessere Rad entschieden hast, nämlich für das Rennrad, nachdem du mit dem Mountainbike begonnen hast und dass für dich ein ganz großes Anliegen ist, eben dich für einen guten Zweck und für die Kinderkrebshilfe zu engagieren. Aber ich nehme jetzt dem Flo seine Frage weg, die er nicht mehr stellen darf. Mich hat noch nie jemand ermahnt, dass ich die Frage nicht stellen darf, aber magst du uns bitte kurz von dir erzählen, also eine kleine Vorstellung und deinen Werdegang?
Ja, sehr gerne. Also ich bin mittlerweile 51 Jahre alt, denkt man immer nur im besten Radlalter. Ja, ich komme eigentlich vom Mountainbiken, bin ausgebildeter Mountainbike-Guide, habe selber eine kleine Fahrtechnik-Schule auch und ich bin eigentlich zum einen durch Corona zum Rennradl fahren können, oder eigentlich hauptsächlich durch Corona, weil ich wollte Spenden sammeln beim Joburg to See in Südafrika. Das war damals eines der längsten Mountainbike-Etappenrennen der Welt. Da war ich für 2020 angemeldet. Und ja, dann ist Corona gekommen. Das Rennen hat nicht stattgefunden. Hat auch 21 nicht stattgefunden. Und da St. Georgen, der Start vom Ra, ja, direkt vor meiner Haustüre liegt. Also ich habe da Stunden mit dem Auto hin. Haben wir damals entschlossen, da an den Start zu gehen, um eben für die Kinderkrebshilfe Balu in Altötting Spenden zu sammeln. Und das Ganze mit den Spenden ist dadurch entstanden, was jetzt für mich sehr emotionaler Punkt ist. Es ist losgegangen, dass 2016 mein Schwiegerpapa an Krebs gestorben ist. Dann ist 2018 meine Mama an Krebs gestorben. Und dann ist das so langsam ins Rollen gekommen. Dann haben meine Frau und ich das entschieden, dass wir da was machen wollen. Und dann ist 2021 vor meinem ersten Start beim Challenge, beim RA, 6 Wochen vorher mein Papa gestorben. Und ja, so ist das Ganze ins Laufen dann gekommen. Und jetzt seit 2019 bis Stand jetzt haben wir mittlerweile 47.000 Euro für die Kinderkrebshilfe Balu gesammelt. Allein in diesem und letzten Jahr waren es fast 30.000 Euro. Und ja, und das ist halt eine absolute Herzensangelegenheit von mir.
Vielleicht reden wir da später noch ein bisschen mehr im Detail drüber. Jetzt bist du so über deine Mountainbike-Karriere so hinweg gesprungen, so schnell. Wie bist du ganz prinzipiell zum Radsport gekommen? Also wenn du sagst 2019 wolltest du dieses Mountainbike-Rennen fahren oder 2020, da warst du ja nicht mehr der Jüngste. Wie hat es bei dir ganz am Anfang ausgeschaut?
Ich habe so aus meiner Sicht so eine typische sportliche Karriere gemacht, wenn man in einem kleinen Dorf aufgewachsen ist. Was gibt's da? Ein Fußballverein. Hab Fußball gespielt, hab dann auch mal Tennis gespielt und da war es aber immer so, ich war ja auf andere angewiesen. Und dann bin ich 1990 ungefähr, habe ich dann mir ein Mountainbike gekauft und habe mit Mountainbiken angefangen und dann war es so, dass ich mir irgendwann gedacht habe, wäre cool, so einen C-Trainer zu machen für Mountainbike und dann habe ich das gemacht, dann habe ich die Guide-Ausbildung gemacht und dann habe ich auch einige Jahre geguidet, hauptsächlich in Italien, am Gardasee und in Santa Caterina bei Bormio. Und ja, also im Prinzip sitze ich seit 1990 auf dem Radl und auch voll auf dem Radl. So ist das Ganze entstanden. Und dann ist halt Corona gekommen und Rennradl habe ich vorher auch schon gehabt, aber halt nur so zum Entarbeitradeln und aber jetzt nicht irgendwie um irgendein Rennen oder so zum Fahren.
Jetzt muss ich, es ist ein bisschen off-topic vielleicht, aber das ist ungefähr die Zeit, wo mein Vater sein erstes Mountainbike gekauft hat. Kannst du dir an das Rad erinnern, weil ich habe das Mountainbike von meinem Vater aus der Zeit, das habe ich noch so vor meinem geistigen Auge, das war so ein wunderschönes Rad. Kannst du dir an dein erstes Mountainbike erinnern?
Ja, kann ich. Das war der Scott Hardtail ohne Federgabel, also wirklich nur mit Felgenbremsen, ganz klassisch.
Kantileberbremsen wahrscheinlich sogar, oder? Die richtig schlecht bremsen.
Ja, das waren noch Cantilever-Bremsen damals, richtig. Also ganz klassisch, wie es halt damals gegeben hat.
Aber so dein Werdegang, das klingt so ein bisschen, als wärst du da mehr als Einzelkämpfer unterwegs gewesen. Also jetzt, du hast die Trainerausbildung und die Guide-Ausbildung gemacht, aber sonst eher so an den Verbands- und Vereinsstrukturen vorbei, einfach für dich selbst Mountainbike gefahren. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, richtig, genau. Also alleine oder vielleicht mal mit zwei, drei Freunden, aber nie in einem Verein oder so. Und wo ich dann die Guide-Ausbildung gemacht habe, habe ich mir erst gedacht, ich könnte ja bei einem Anbieter das so nebenbei machen. Ich habe ja einen Vollzeitberuf. Aber dann habe ich gedacht, nein, ich probiere das jetzt einfach mal selber, weil da kann ich halt so viel machen, wie ich will und das machen, was ich will. Und bin dann auf jemand anderen angewiesen.
Jetzt hast du erzählt von den Trauerfällen oder den Schicksalsschlägen und den Todesfällen in deiner Familie und engsten Umfeld. Das hat jetzt für dich den Ausschlag gegeben, dass du die für die Kinderkrebshilfe engagieren möchtest. Hat es sonst mit dir noch was gemacht, so in Bezug auf deinen Lebensstil oder deine Trainingsmotivation? Oder hast du gesagt, hey, eigentlich habe ich jetzt wichtigere Dinge als Sport, oder war das vielleicht so, dass der Sport irgendwie durchbrachte durch diese Zeit?
Ja, die Motivation dafür, für das also Ultrarennen zu machen, kommt natürlich daraus. Also das stachelt mich immer wieder an und es ist halt auch während dem Rennen, dass ich dann wieder an meine Eltern und meinem Schwiegerpapa denken muss. Und das ist für mich eigentlich die größte Motivation bei dem Ganzen, wenn ich da weiß, ich kann mit meiner Leidenschaft oder sage ich mal mit meiner Berufung was Gutes tun. Also ich habe meinen Beruf, das ist die Sparkasse, und ich habe meine Berufung für mich jetzt, dass ich da Spenden für die Kinderkrebshilfe sammelt. Und wenn ich dann nach dem Rennen, wenn wir dann den Spendencheck wieder übergeben und da ist halt so eine Riesensumme drauf, das ist einfach unbeschreiblich schön. Und wenn man dann die Augen vor die Kinder sieht, das ist ein Traum.
Es gibt ja viele Initiativen für den guten Zweck und ich selbst zum Beispiel kriege ja recht oft einfach Anfragen, ob ich das unterstützen kann, ob ich das ein bisschen promoten kann, ob ich vielleicht irgendwo mitfahren kann, und ich sage oft zu, aber ich kann natürlich nicht immer sagen, dass es geht oder dass ich mich engagieren kann, weil es einfach zu viele sind und auf was ich ausgemächert. Jetzt hast du schon einen richtig großen Spendenbetrag zusammengebracht und ich glaube, jeder, der sich für einen guten Zweck engagiert oder selbst was ins Leben ruft, dessen Ziel ist es natürlich, so viel wie möglich zu mobilisieren. Wie ist denn da deine Strategie, dass du so beträchtliche Beträge zusammenbringst? Und kannst du da vielleicht ein paar Tipps geben für diejenigen, die selbst sich für Charity-Projekte engagieren, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr sammeln kann oder ein bisschen mehr dann schlussendlich übergeben kann?
Ja, das eine ist halt, glaube ich, eine ganz einfache Sache, einfach mal fragen. Die Leute fragen, hey, ja, würdet ihr da spenden, würdet ihr das unterstützen? Wenn einer Nein sagt, dann ist es halt so, da bin ich ja nicht PS drum oder so, das ist okay, aber das hilft voll, uns andere ist halt, wir machen es halt, wir haben jedes Jahr macht man 1.000 bis 2.000 Flyer, wo gleich der QR-Code drauf ist zum Spendenlink, Instagram, Facebook, WhatsApp und das, aber umso näher das an den Event geht, umso mehr, umso öfter, immer wieder, was natürlich auch einen Haufen Zeit kostet, aber da haben wir halt festgestellt, die Leute sind schon bereit zum Spenden, aber du musst es halt publik machen. Wenn ich jetzt nur auf mir aufs Radl setze und einmal das sage, da kommt nichts zusammen. Also man muss immer wieder ja Werbung machen letztendlich und Fragen. Fragen ist mir das Beste, da kommen dann oft die größeren Beträge her.
Habt ihr auch so ein Konzept, dass man sich irgendwie daran beteiligen kann, dass Leute mitfahren können oder irgendwo Goodies ersteigern oder eben Sachen kaufen können und der Erlös wird gespendet? Weil da gibt es ja die buntesten Konzepte und die kreativsten Ideen.
Na, sowas haben wir bis jetzt noch nicht. Ich muss aber schauen, ich habe jetzt zum Beispiel morgen ein Meeting mit einem, der in Deutschland sowas aufgezogen hat und ich versuche mich da zu vernetzen mit anderen, die sowas machen. Und da hoffe ich halt, dass da noch mehr rauskommt, weil der ist jetzt eher in Norddeutschland oben und dass halt das da auch publik wird. Und so probieren wir halt das nur in die Breite zum bringen. Aber so jetzt Konzept mit Goodies oder sowas haben wir jetzt bis jetzt noch nicht.
Du hast, Entschuldigung, noch einmal. Du hast gesagt, also diese drei Todesfälle, die haben für dich den Ausschlag gegeben, sich da in dieser Charity zu engagieren. Hat es in dir selber vielleicht auch irgendwas ausgelöst an Mindset oder an Lifestyle-Wandel oder?
Ja, schon, weil man kommt dann schon, oder bei mir war es halt so, die Erkenntnis, es gibt Wichtigeres, als jetzt zum Beispiel einen Job zum haben, wo ich einen Haufen Geld verdiene oder so. Und vorher war es schon immer so, dass man dachte, ja, so irgendwie Führungsfunktion und Ding, sowas zu machen, wäre ganz schön. Aber dann haben wir gedacht, das, was ich sage jetzt verdienen, das langt und ich möchte meine Zeit für was anderes, für was Besseres nutzen, wo ich eben eine gute Sache unterstützen kann. Also da ist schon ein bisschen ein Wandel passiert.
Du hast also deine Prioritäten einfach nochmal anders sortiert, als es vielleicht davor gewesen ist. Kann man das so sagen?
Ja, kann man so sagen. Auf jeden Fall. Also das, wie gesagt, viele sind darauf aus, halt dann. Und man verstehe ja, wenn man voll Geld verdienen will, aber irgendwo durch die relativ nahen, aneinanderreihen folgenden Todesfälle kommst halt schon ins Überlegen, was ist wirklich wichtig.
Du bist 2021 die Race Around Austria Challenge gefahren. Das war dein erstes richtig langes Rennen. 560 Kilometer sind das und du hast ein bisschen über 25 Stunden gebraucht. Wie war dieser Sprung ins kalte Wasser?
Ehrlich gesagt, hätte ich schlimmer erwartet. Also es war dann ganz okay. Also hat einen riesen Spaß gemacht. Ich war natürlich schon, also die Tage vorher war ich super aufgeregt, aber wo wir dann an der Startaufstellung standen sind, war ich total ruhig. Meine Crew war super nervös. Und ja, war für mich schon eine harte Nummer, habe danach kaum noch Gehkinder, Schmerzen, Knie, alles, aber bin dann also bin ins Ziel gekommen, bin runtergegangen, habe mich unten auf so eine Bank gesetzt, dann ist einer vom älterer Herr vom Orga-Team hat sich neben mich hingesetzt und in dem Moment habe ich nur den Gedanken gehabt, mache ich nie mehr. Und dann habe ich mit ihm so geratscht und nach einer Viertelstunde fragt er mich so, und, bist nächstes Jahr wieder dabei? Und spontan habe ich gesagt, ja. Und so war es dann ja.
Wie hast du dich darauf vorbereitet? Also du hast dich eigentlich ursprünglich auf ein Mountainbike-Etappenrennen vorbereitet. Wie hast du dich jetzt speziell auf ein Ultra-Rennradrennen vorbereitet?
Ich habe eigentlich gar nicht so viel geändert. Ich habe so einen, so einen halben Trainer gehabt, also der das so auf Freundschaftsbasis gemacht hat, aber sehr einfach alles. Ich habe halt dann, wir sind mit meinem Team, sagen wir, die dreiviertel Strecke mal abgefahren vom Challenge, mit Pacecar und allem, haben wir mal probiert. Ich habe dann ein paar längere Ausfahrten gemacht, aber ansonsten eigentlich nichts Besonderes.
Du hast gesagt, du hast dein Rennrad davor eigentlich nur zum Pendeln benutzt. Wie bist du in deiner Mountainbike-Zeit auf die Umfänge gekommen? Also sehr viele Mountainbiker fahren sehr viel Rennrad, einfach um auf die Umfänge zu kommen, weil es mit dem Mountainbike doch schwieriger und weniger lustig ist, große Umfänge zu fahren. Wie hast du das gemacht?
Also mit dem Mountainbike habe ich eigentlich gar nicht große Umfänge gefahren, weil bei mir, so, bei Mountainbike so ab, ja, wo ich den Guide gemacht habe und dann geguided habe, mein Fokus eher aufs Runterfahren war. Also bin dann auf Enduro umgestiegen und habe halt dann Strecken gesucht, wo ich sage, ja, ich komme jetzt gemütlich hoch und habe dann Spaß beim Runterfahren. Also große Umfänge bin ich da nie gefahren. Gut, ich bin mit dem Rennrad halt nur in der Arbeit gefahren, aber man, das waren auch nur am Tag in Summe 70 Kilometer. Also war halt dann fast täglich unterwegs, aber sonst habe ich keine großen Umfänge gehabt.
Das heißt, es war dann schon eine Umstellung dann für dich, wenn du dann mit dem Mountainbike, wenn du dann aufs Rennrad umgestiegen bist und dann plötzlich mit Trainingsplan, du sagst zwar einfach, aber trotzdem strukturiert und dann auch größere Umfänge gefahren bist.
Ja, es war eine Riesenumstellung. Ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal auf dem Rennrad gesessen bin. Ich habe gemeint, ich kann nicht Radl fahren oder nicht mehr Radl fahren. Also das war so ungewohnt. Das hat sich dann schnell gegeben. Aber wie gesagt, ich habe dann natürlich mit dem Trainingsplan, wie gesagt, der jetzt nicht großartig ausgearbeitet war, aber natürlich größere Umfänge gefahren, was da jetzt blöd vielleicht ein bisschen geholfen hat, war Corona, weil Radlfahren hast du immer durft. Und ich bin dann eigentlich in der Zeit das ganze Salzburger Land abgeradelt, weil sonst hast du eh nichts machen können. Straßen waren leer. Da habe ich dann langsam mehr Umfänge dann gefahren.
Ich finde es ja recht lustig, dass du nach dem Zürenlauf vom Race Around Austria Challenge sagst, eine Viertelstunde später bereits sagst, ja, ich werde das wieder machen, weil meistens ist es so, dass man sagt, boah, es ist so brutal gewesen und nein, ich mache das nie mehr, das ist so schlimm oder so anstrengend gewesen und es dauert dann vielleicht ein, zwei Wochen oder zwei, drei Monate und dann irgendwann denkt man, eigentlich war es total super, man vergisst die harten Momente, hat nur mehr das Positive in Erinnerung und dann sagt man, ja, ich stelle mir es durchaus nochmal vor, dass ich nochmal mitfahren könnte. Bei dir hat jetzt nur eine Viertelstunde dauert. Wie hast du das so schnell mental wegstecken können?
Da war vielleicht sogar, oder da war sicher meine Crew auch ein bisschen schuld, weil die haben sich, glaube ich, auf der Rampe oben, auf dem Podest mehr gefreut als ich. Und das habe ich so cool gefunden, dass die so Spaß gehabt haben bei dem Ganzen. Und mir hat's ja auch Spaß gemacht in Summe. Also, in dem Moment, wo ich da neben dem Herrn gesessen bin, habe ich ja keine Schmerzen gehabt, das war alles weg. Und ja, dann haben wir gedacht, na, das machst du wieder und dann versuchst du es schneller zu machen. Also das war einfach so spontan rausgekommen. Ich kann es jetzt auch nicht anders beschreiben.
Ist es dann so passiert, dass du deinen zweiten Antritt, du bist das ja im nächsten Jahr wieder gefinisht, tatsächlich schneller fahren auskennen als bei deiner Premiere?
Leider nicht. Ich war langsamer, weil ich ungefähr 10 Stunden Magen, Krämpfe, Darmprobleme, alles gehabt habe. Also ich habe kurz vor dem Hengstpass zu meiner Crew gesagt, ich hör auf, ich kann nicht mehr. Und dann war einer dabei, der sehr, sehr empathisch war und der es sehr schlau gemacht hat, der halt dann gesagt hat, ja, jetzt fährst du halt noch das bisschen bis zum Hengstpass, dann schauen wir mal. Und dann werden wir da so wirklich hingeradelt sein. Sagt auf einmal, ja, und wenn du dann die Hälfte vom Hengstpass geschafft hast, ist ja gar nicht mehr so schlimm. Und ja, und dann bin ich halt da reingefahren im Pass und dann auf einmal sagt er, ja, und wenn wir dann ganz oben sind, dann geht's eh nur bergab und dann ist mir immer besser wieder gegangen. Und wenn du da drüber bist, ist er eh fast schon vorbei.
Naja, ich hab das anders in Erinnerung. Immer so, der Hengstpass ist so gleichmäßig und geschmeidig und jetzt nicht so lang und so hoch und auch nicht so steil, aber die kurzen Anstiege im letzten, was ist denn das, im letzten Fünftel der Strecke, kurze, steile Rampen, die man vielleicht sonst gar nicht so am Schirm hat, wenn man sich das Streckenprofil durchschaut, das hat mich persönlich bei meiner Challenge viel mehr quasi zermürbt als der Hengstpass. Hast du das noch so in Erinnerung oder bist du da quasi besser drüber gekommen als ich?
Also es war beim ersten Mal, war eigentlich für mich der schlimmste Anstieg, der also nach dem Hengstpass kommt, der Ziehberg, glaube ich, heißt der. Da habe ich ewig hoch gebraucht und dann beim zweiten Mal, wo es mir eigentlich echt schlecht gegangen ist, da war ich, glaube doppelt so schnell, also oben. Und was für mich bei alle meine 3 Teilnahmen beim Race Around Austria schlimmste ist, sind halt die letzten Kilometer nach St. Georgen, weil sie das so, ja, nicht steil, aber halt immer leichter Anstieg, mal ein bisschen steiler, nie kein richtiger Anstieg. Das war für mich eigentlich immer bei meinen 3 Teilnahmen das Schlimmste. Die letzten Kilometer da. Was sind 10 Kilometer oder 15, ich weiß gar nicht genau.
Vom Attersee rauf, die.
Genau.
Die Passage, ja.
Flo, jetzt kurze Frage an dich. Kannst du noch erinnern, wie man, nachdem ich bei der Challenge mitgefahren bin und wir am nächsten Tag zu dritt Radlfahren gewesen sind, der Kogi, du und ich. Mhm. Du hast einmal Zeit vor Radl ausgeborgt, ich bin mit dem Kogi mit dem normalen Rennradl gefahren. Und jetzt, wo der Peter gerade erzählt, wie anstrengend die letzten 10 Kilometer nach St. Georgen sind, du bist mit meinem Zeitfahrradler rund um den Attersee gewummert, wie du sagst, mit dem Scheibenlaufradl. Und ich habe versucht, den Kogi nach St. Georgen zu bringen. Wir waren insgesamt, glaube ich, 1,5 Stunden unterwegs. Und der Kogi hat da den Mördereinbruch gehabt. Hitzeschlag, nichts zum Trinken gehabt. Und die paar Hügeler nach St. Georgen, es war Wahnsinn. Ich habe ihn betreuen müssen, dass wir es noch irgendwie geschafft haben. Er hat da richtig leiden müssen. Das war so ein schwüler, heißer August-Sommertag. Also, liebe Grüße an meinen Teamchef von damals in Kogi.
Ja, aber wir haben auch schon mit dir bei den Rennen vor allem auch da immer wieder gekämpft. Es ist, man denkt, man ist im Ziel, aber es ist dann doch noch ein Stückchen und das ist unangenehm. Also das habe ich schon erlebt, auch bei dir.
Ja, und man kann ruhig sagen, ob jetzt nach einem Tag Challenge, nach 4 Tagen Race Around Austria oder so wie der Kogi nach 1 Stunde Kaffee-Rundfahrt zu dieser Passage kommt, das kann immer schwierig werden, ja.
Aber jetzt an deiner Erzählung merkt man wieder, das ist jetzt bei uns im Podcast in letzter Zeit so ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil wir wenig Supporte-Trainern jetzt da besprochen haben, aber wie wichtig eine Crew ist, die gut funktioniert, die empathisch ist, die einen Athleten oder eine Athletin gut kennt, um jemanden durch so eine Phase zu leiten und dann noch zu einem Finish zu verhelfen.
Ja, das ist richtig. Das war letztes Jahr beim Rennen so. Und ich persönlich kann mir momentan noch kein Unsupported-Rennen vorstellen, weil mir das einfach mit dem Team so irrsinnig Spaß macht. Und ich habe jedes Mal ein super Team gehabt. Und die haben Spaß gehabt, ich habe auch Spaß gehabt, zwar nicht immer, aber habe auch Spaß gehabt. Und für mich ist das einfach ein Team-Event. finde das einfach klasse.
Hast du einen Stamm im Betreuerteam, der immer zusammenbleibt? Hast du immer wieder neue Leute dabei oder immer dieselben?
Also ich habe von vorletztes Jahr auf letztes Jahr, da waren nur, jetzt muss ich überlegen, einer wieder dabei. Von letzten Jahr auf dieses Jahr gibt's nur einen Wechsel, weil einer nicht kann. Dafür ist meine Frau dabei, die leider letztes Jahr nicht dabei sein konnte. Aber jetzt kann man sagen, ist eigentlich wieder das absolut selbe Team wie letztes Jahr.
Wir haben jetzt auch schon ein paar Meinungen oder Herangehensweisen gehört in den vielen Episoden, die wir schon gemacht haben. Und wir haben doch schon einige Race Around Austria Teilnehmer, Teilnehmerinnen bei uns in Sitzfleisch gehabt. Du bist dann das Race Around Austria 1500 gefahren. Da ist natürlich so, dass man länger unterwegs ist, dass man mehr Aufwand betreiben muss, vor allem auch von der Logistik her, in der Vorbereitung. Und dass man natürlich auch ein größeres Betreuerteam hat. Wie hast du das dann in die Wege geleitet? Wie hast du das organisiert? Wie viele Personen wart ihr im Team?
Also plus ich, also neun Begleiter. Und ich bin halt, gut, meine Frau war klar, dass die dabei ist. Und dann habe ich einfach im Freundes- und Bekanntenkreis die Leute drauf angesprochen, aber jetzt immer so, ich habe nicht gesagt, du, ich brauche dich, sondern ich habe immer gesagt, kannst du dir das vorstellen? Und mir war es da auch relativ egal, ob jetzt der oder diejenige, was mit dem Radlfahren an Ort hat, sondern mir war es wichtig, dass die zu 100% dahinter stehen. Klar brauchst du einen Mechaniker dabei, das haben wir auch gehabt, aber mir war es viel wichtiger, dass die Leute 100% hinter mir und hinter dem Projekt stehen. Und so habe ich die zusammengebracht und das war eigentlich gar nicht schwierig.
Das Rad 1500er, das ist doch dreimal so lang wie die Challenge. Wie ist er damit gegangen? Also du hast jetzt schon gesagt, die Vorbereitung war deutlich umfangreicher. Wie ist es da im Rennen damit gegangen, mit der deutlich längeren Distanz?
Also in Summe, sage ich ganz ehrlich, habe ich es nicht so schlimm gefunden wie das Challenge. Während dem Rennen, dort die erste Hälfte und die zweite Hälfte geben, muss man so sagen. Also wir waren, ich weiß jetzt nicht mehr, wo die Timestation mit der Karenzzeit ist, da waren wir zu langsam. Also ich habe vorher echt Probleme, vor allem mit der Müdigkeit gehabt, war relativ langsam unterwegs. Wir waren, das habe ich später erst von 7 Stunden hinter unserem Zeitplan. Und dann hat die Rennleitung angerufen, was los ist, ob wir technische Probleme gehabt haben oder so, weil wir eben die Karenzzeit nicht geschafft haben. Dann haben sie gesagt, na, das ist mit dem Schlaf war ein Problem, aber das haben wir jetzt im Griff. Und dann war das so, dann habe ich dringend einmal aufs Klo müssen, dann ist eine Tankstelle gekommen, da sind wir stehen geblieben und dann komme ich zurück und auf einmal stehen alle vor mir. Dann sagt, irgendwas stimmt jetzt nicht. Und dann haben sie halt das gesagt und dann haben sie schon geschaut, wie reagiert er jetzt drauf. Und dann habe ich nur gesagt, okay, dann fahren wir ab jetzt schneller. Und dann habe ich innerhalb von 12 Stunden, 5 Stunden auffahren, also da waren wir nur noch 2 Stunden hinter unserem Zeitplan. Und ins Ziel sind wir dann gekommen mit 1 Stunde hinter unserem Zeitplan, wobei wir oben am Glockner einen Haufen Zeit verdattelt haben, weil da sind 2 Dänen gekommen, die gefragt haben, was da los ist, was wir da machen. Aber ich bin da dann erst einmal 30 Stunden durchgefahren und ab da ist super gelaufen und der erste Teil, die erste Hälfte war eher zäh.
Also hast du dann weiterfahren dürfen, obwohl du bei der Timestation, ich glaube, es müsste halben rein sein, außerhalb der Karenzzeit warst?
Ja, wir haben weiterfahren dürfen. Sie haben uns aber gesagt, ich muss um die und an dem Tag und die Uhrzeit in Heiligenblut sein. Und wenn ihr das nicht schafft, dann nehmen wir es uns raus.
Und das habt ihr geschafft, also euer Zeitplan war dann schon sehr konservativ in der Nähe der Karenzzeit von Anfang an.
Ich will finishen ich will also ins Ziel kommen. Und somit haben wir das schon so geplant gehabt. Also wir haben, glaube ich, weiß jetzt die gesamt 85, aber wie lange haben wir Zeit? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Und 3-4 Stunden weniger haben wir geplant gehabt.
An der Stelle möchte ich nochmal daran erinnern, dass ja beim Racemount Austria die Karenzzeiten wirklich sehr, sehr sportlich angesetzt haben. Ich glaube, da haben wir auch schon mit dem Michi Nussbaumer, mit dem Veranstalter mal drüber geredet, weil er sagt, wenn jemand am Anfang schon die Karenzzeit quasi nicht schafft oder zu weit dahinter ist, dann weiß er aus Erfahrung oder die Statistik lügt nicht, dass man dann bis ins Ziel einfach auch die Karenzzeit relativ schwer erreichen kann. Also quasi der Plan, langsam starten, Kräfte sparen, am Schluss schnell werden oder so, oder am Schluss Zeit gut machen, weil man sich am Anfang Energie gespart hat, der funktioniert nicht. Und es gibt aber dann andere Bewerbe, wo die Karenzzeit relativ gemütlich angesetzt ist, aber Racemount Austria gehört da nicht dazu. Also der ist wirklich, da ist die Karenzzeit zu halten schon eine richtig große Errungenschaft.
Ja, also wir haben, ich glaube, ich habe 85 Stunden braucht in Summe und ich glaube 93 Stunden ist das Limit fürs Finishen. Also und es war wirklich, also zur Hälfte war ich eigentlich raus aus dem Rennen, also weg. Aber das hat dann in meinem Kopf irgendwie einen Schalter umgelegt. Also kann ich anders sagen. Also dann ist echt gelaufen, egal ob Tag oder Nacht, ob warm oder kalt, das war mir in dem Moment eigentlich alles egal. Da war nur noch das Aufholen und ins Ziel kommen.
Aber du hast eine relativ spannende und ungewöhnliche Strategie, kann man es vielleicht nicht nennen, aber die meisten quälen sich bei einem Tag nicht so sehr, wie wenn es dann 3 Tage dauert. Und du sagst, die Rad-Challenge ist sowieso schwieriger als die lange Distanz. Und auch bei der langen Distanz sagst, ab dem zweiten Tag geht es quasi permanent bergauf. Vielleicht würdest du einfach noch längere Rennen fahren.
Ja, also es wäre ja eine schöne Sache. Jetzt dieses und nächstes Jahr sind ja die Weltmeisterschaften in St. Georgen. Also auf der Extreme-Strecke. Mal schauen. Das Jahr habe ich ja schon was anderes geplant. Es zwar nicht so lang ist, aber dafür sehr viele Höhenmeter hat. Und mal schauen, was nächstes Jahr ist.
Wir haben uns ja getroffen beim Vortrag in Burghausen, wo ich nach Deutschland gekommen bin. Du hast das organisiert. Das hat richtig super funktioniert. Ich habe in der Episode letzte Woche erzählt, dass ich am Heimweg noch insgesamt, glaube ich, jeweils um 7 km/h zu schnell gefahren bin mit dem Auto und ein paar Strafzettel gekriegt habe. Dabei wäre ich sonst immer dafür kritisiert, dass ich eigentlich so langsam fahre. Und trotzdem hat es dafür gereicht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wie wir uns da getroffen haben und ein bisschen über das Radfahren natürlich auch geredet haben, hast du mir erzählt, dass du beim Ultracycling Dolomitica du hast eine spezielle Bezeichnung dafür, du hast für das Rennen einen speziellen Spitznamen. Kannst du mich nochmal daran erinnern, weil ich habe es nämlich leider nicht aufgeschrieben und jetzt vergessen.
Ja, da gibt's halt sehr viele Pässe und einer, das ist der Mangen-Pass, das ist der längste Pass höchste Pass mit 1600 Höhenmeter.
Und da muss ich ganz kurz reingrätschen, das war der, weil ich letztens wieder mal gefragt worden bin und ich den Namen vergessen habe, das war der, der mir beim Three Peaks so imponiert hat. Das ist so ein wunderschöner Pass, das ist wirklich unglaublich. Entschuldigung, du darfst weitersprechen, ich wollte das jetzt nur nochmal, vielleicht hört der oder die mich danach gefragt hat, zu und da ist die Antwort.
Kein Problem, aber schön ist oder nicht, kann ich nicht sagen, weil ich in der Nacht gefahren bin. Aber oben, wo ich dann oben war, da war es dann auch ziemlich windig und kalt. Dann habe ich den Mangen-Pass umgetauft auf Halligalli-Drecksau-Pass. Das ist mir da spontan, weil der hat mir irgendwie schon einige Körner gekostet und dann habe ich ihm einen neuen Namen gegeben mit Halligalli-Drecksau-Pass.
Ja, vielleicht schafft es das auch ins Vokabular des Radsports, so wie der Flo schon die Plesch-Höhenmeter-Angabe etabliert hat international.
Und den Hummelmodus.
Und den Hummelmodus, genau.
Ja, schauen wir mal.
Ultracycling Dolomitica. Kannst du uns da noch ein bisschen was dazu erzählen? Also, wie viele Pässe, wie viele Höhenmeter und in welchem Zeitrahmen da man da quasi fahren muss oder in welchem Zeitrahmen die schnellsten unterwegs sind?
Okay, also Ultracycling Dolomitica letztes Jahr, also normalerweise hat es 20 Dolomitenpässe, 704 Kilometer, glaube ich, und 17.000 Höhenmeter. Letztes Jahr war es so, dass nur in Anführungszeichen 16.300 Höhenmeter waren, weil zwei Pässe wegen dem Erdrutsch hat man nicht fahren können. Sie haben so dann zwei andere eingebaut, das waren nur kleinere Pässe. Und das Zeitlimit ist 53,5 Stunden und der Sieger hat, ich glaube, 130 oder 230 Stunden braucht.
Kannst du kurz die Strecke umreißen, weil ich hätte jetzt so in meiner Geografie, wie ich sie im Kopf habe, den Mangen jetzt nicht direkt zu den Dolomiten gezählt. Kannst du kurz sagen, wo Start- und Zielort ist und vielleicht ein paar Pässe, die man vielleicht kennt, dass man so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, wo das Rennen stattfindet?
Ja, natürlich. Also Start- und Zielort ist Vittorio Veneto in der Region Treviso, also im Süden unten, wo es eigentlich flach ist. Man sieht in der Ferne die Berge und am Anfang denkt man sich, boah, da brauche ich ja da schon einen halben Tag, bis ich da dort bin. Es ist aber dann doch nicht so. Und da ist dann der Mangenpass, also von der Südseite dann praktisch eh schon der vierte oder fünfte Pass, glaube ich. Und die bekannten Pässe, wo dann die Klassiker, wo drin sind, ist halt Sellerjoch, Gröderjoch, Campolongo, dann Passo Ciao, das aus meiner Sicht der anspruchsvollste Pass bei dem Rennen ist, weil er im Durchschnitt 9,5% hat, über 1000 Höhenmeter, da ist kein Meter flach, also da geht's immer bergauf. Dann der Tre Croci, das sind eigentlich so die bekannten. Alle anderen haben jetzt mir bis dahin auch nicht voll gesagt. Und man kommt, also vom Süden und der nördlichste Punkt ist Toblach, glaube ich, da oben. Genau. Kommt dann auch Cortina, wo es auch noch bekannt ist. Aber so die meisten Pässe habe ich bis dahin auch nicht gekannt.
Das klingt wunderbar und beeindruckend und sehr schön, wie empfehlenswert ist es dort mit dem Radl unterwegs zu sein, jetzt abgesehen von dem Rennen, sondern einfach generell, weil ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war zum Beispiel, wenn ich jetzt da die 24-Stunden-WM mitdenke, insgesamt 11 Mal in Kalifornien zum Beispiel Radl fahren. Ich bin schon ganz oft durch Bosnien gefahren, auch im Training und im Rennen. Und ich war irgendwo schon unterwegs, aber ich war noch nie in meinem Leben in den Dolomiten, kein einziges Mal. Es ist echt irgendwie arg.
Ja, da hast du aus meiner Sicht absolut was verpasst. Also die Dolomiten gelten nicht ohne Grund als schönstes Gebirge der Welt. Und ich war ja auch zum Guiden jahrelang in die Dolomiten unterwegs. Es ist einfach die Berge dort, das ist ein Traum. Also das ist wirklich eine wunderschöne Gegend. Es sind ganz andere Berge ist jetzt da bei uns, Salzburger Land und so, das, man muss einfach gesehen haben. Und normalerweise haben wir um die Jahreszeit dort da wirklich richtig klasse Wetter. Und die Passstraßen, also ich bin da jetzt auch bei dem Rennen bei 20 Pässen keinen einzigen Pass gefahren, wo die Straße schlecht war. Also lauter gute Straßen auch. Und kann es nur empfehlen, ob jetzt als Rennen oder einfach so zum Trainieren oder einfach zum Genießen, die Dolomiten muss man mal erlebt haben.
Vielleicht, das steht eh schon länger auf meiner Bucketlist, Straps, vielleicht fahren wir mal die Sella Ronda am autofreien Tag. Das wäre, glaube ich, ganz cool, dann hätten wir schon einige der Pässe abgedeckt.
Ihr habt gelesen, da gibt es auch eine, im Winter eine, ist das ein Tourenski oder sind so Skipisten mit Liften verbunden. Du kannst im Winter quasi auch die Sellerrunde auf Skien absolvieren.
Das ist, sind Skipisten. Das sind Skipisten, die miteinander verbunden sind, rund ums Sellermassiv.
Wäre auch nicht schlecht.
Ja, Flo, wenn du so weitermachst, kannst du das laufen. Und zwischendurch noch ein paar Handeln stemmen und ein paar Kniebeugensprünge machen. Dann kannst du den High Rocks in den Dolomiten machen.
Ja, also ich bin ja schon langgelaufen. Skilanggelaufen. von Toblach bis Cortina. Obwohl ich nur bis über den Pass drüber die halbe Strecke runter und dann war die Strecke gesperrt, dann habe ich wieder alles zurück und habe nicht mit dem Skibus zurückfahren können. Aber das ist eine andere Geschichte. Also du bist, um zurückzukommen zu dir, die Ultracycling Dolomitica gefahren und sie steht auch heuer wieder auf dem Plan bei dir.
Richtig, bin auch schon angemeldet. Mach's wieder, weil es einfach so irre schön war und auch der Charme von einer italienischen Organisation, wo wir am Anfang vielleicht ein bisschen drüber geschimpft haben, aber im Nachhinein war es halt einfach genial. Muss man so sagen, also die waren so lieb, die Veranstalter. Und drum mache ich es wieder, wobei es dieses Jahr härter wird als letztes Jahr, weil sie haben die Strecke angepasst. Gut, Kilometer sind glaube ich, 10 Kilometer ist länger geworden. Aber sie haben jetzt 22 Pässe mit dann insgesamt 19.300 Höhenmeter. Und das Zeitlimit haben sie auf 60 Stunden ausgelegt.
Hast du da wieder ein Ziel gesetzt? Also sportlich natürlich, aber auch mit Kinderkrebshilfe?
Ja, beides. Also Spendenziel ist 19.000 Höhenmeter, 19.000 Euro Spenden. Das ist unser Ziel. Sportlich wäre mein Traum, also das Traum, ich möchte versuchen, dass ich es um die 50 Stunden schaffe.
Wenn du 19.000 Höhenmeter fährst und dabei 19.000 Euro Spenden zusammenbringst, wir drücken natürlich die Daumen, dass das funktioniert. Und wäre natürlich schön, wenn sich Hörer und Hörerinnen von uns da auch anschließen und deine Initiative unterstützen. Aber trotzdem vielleicht die Idee, du müsstest einfach, wie wir vorher schon gesagt haben, Rennen fahren, die länger sind, beziehungsweise mehr Höhenmeter haben, weil dann würden vielleicht auch noch mehr Spenden zusammenkommen.
Ja, also ich glaube schon, dass ich, also habe ich ja letztes Jahr wieder festgestellt, hinten raus geht's mir eigentlich immer gut. Also das war letztes Jahr so, da habe ich auch unterwegs Verdeierpass, habe ich auch gesagt, ich höre auf, weil, weiß ich nicht, das war körperlich, ist mir super gegangen, es war einfach nur Kopfsache. Also da hat mein Kopf einfach so viel blöde Gedanken gehabt, was passiert, wenn und so weiter. Und dann habe ich 200 Höhenmeter unterhalb von der Passhöhe, hat mein Pacecar gewartet und bin hingerollt und gesagt, so, ich höre jetzt auf. Und dann haben sie mich zumindest so weit gebracht, dass ich noch hochfahre, 200 Höhenmeter, und dann bin ich, glaube ich, eine Stunde lang mit einem Physio, also mit zwei Physios, ich habe zwei Physios dabei gehabt, im Womo gesessen und haben halt hin und her, und dann habe ich mich entschieden, doch weiter zum Fahren, und dann war eigentlich der entscheidende Moment, das kurz drauf gewesen, wo sehr emotionaler Moment, wo dann klar war, dass ich das zu Ende fahre. Und zwar wir haben so eine WhatsApp-Gruppe gehabt, wo, also eine Fangruppe, und eine Mutter von einem kleinen Mädel, das bei Balu war, also sprich, das Krebs gehabt hat, hat halt da eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, also ihre Tochter ist eine Kämpferin und sie hat den Kampf besiegt, sie hat sie hat den Kampf gewonnen, sie hat die Krankheit besiegt. Und es ist halt so toll, dass auf der anderen Seite Menschen sind wie ich, die für Balu kämpfen, dass Balu ihre Arbeit machen kann. Und das hat mir meine Crew vorgespielt, und dann sitzt du am Radl und hast eigentlich keinen Bock mehr und hörst das und dann denkst du, shit, ich kann nicht aufhören, ich muss weiterfahren, ich muss für die Kinder weiterfahren. Und das war bei dem Rennen der große Knackpunkt wieder für mich, weiter zum Fahren, und dann war da nur noch der Gedanke da, ins Ziel zu kommen und zu finishen.
Unglaublich schön, oder, wenn man so das Sinnvolle mit der eigenen Herausforderung verknüpfen kann und dann weiß, man hat nicht nur für sich was Großartiges erreicht, sondern damit auch noch wirklich was Sinnvolles gemacht und anderen Menschen geholfen. Also absolut bewundernswert.
Ja, danke. Na, und das ist, wie gesagt, ich habe bei dem Rennen, ich weiß nicht, beim Start habe ich schon geheult, weil der Roberto, der das organisiert, der da interviewt auf der Startrampe, hat halt auch gefragt, für was ich das mache, und wir haben das halt auch erklärt, und da ist mir schon, ja, sind mir die Tränen runtergelaufen. Und im Rennen halt immer wieder, wenn so Momente waren, also es war bis jetzt mein absolut emotionalstes Rennen. Und vielleicht auch deswegen wollte ich es wieder machen.
Ja, sehr, sehr schön. Vielleicht möchtest du zum Abschluss, also du hast gesagt, du hast ein sehr ambitioniertes Spendenziel, 19.000 Euro, das ist eine ordentliche Summe. Vielleicht möchtest du uns am Schluss noch einmal sagen, ich glaube, du hast das schon erwähnt, aber dass wir es noch einmal hervorheben können, wie viel du schon bisher erradelt bist, also wie viele Spenden du schon gesammelt hast?
Also insgesamt seit Anfang 2019 sind es 47.000 Euro. Und es ist eigentlich jedes Jahr mehr geworden, weil es halt bekannter geworden ist. Und ja, wie gesagt, dieses Jahr wäre halt das große Ziel, die 19.000 zu knacken. Wäre ein Traum. Schauen wir mal, ob es funktioniert, ob wir die Leute animieren können. Und ja, wo halt ich da mit den Spenden auch stolz drauf, wirklich stolz drauf bin, dass wir es halt, wir haben keine Großspender. Wir haben 99% sind Leute wie du und ich, wo der eine 10 Euro spendet, der andere 50 Euro. Und also wir haben schon voll Leute animiert, und wir möchten halt einfach, oder müssen einfach nur mehr animieren, dass einfach die Organisation Baloo, die von Spenden lebt, die Arbeit machen kann, die sehr, sehr wichtig ist. Und das auch mir sehr wichtig ist, dass die eine Arbeit machen können.
Bitte sag uns noch kurz, wie wir uns da engagieren können.
Also wir werden wieder Flyer rausgeben, wo man halt, ja, zum Verteilen, wo ein QR-Code drauf ist, wo man dann abscannt, und dann kommt man direkt auf das Spendenportal. Also das sage ich auch gleich dazu, das ist mir nämlich auch ganz wichtig, das Geld geht auf Radl und Hölfl, heißt es, diese Organisation, wo viele halt Aktionen für einen guten Zweck machen. Und das ist mir ganz wichtig, das Geld kriege ich nie in die Hand, das landet nie irgendwo auf einem Konto bei mir, sondern es geht direkt an die Organisation, und am Jahresende bei der Jahreshauptversammlung von dem Verein wird dann offiziell der Spendenbetrag übergeben. Und genau, das macht man halt über die Flyer, dass man da hinkommt. Es ist auf meiner Homepage, sieht man es auch. Und ja, einfach, wenn ich euch Flyer schicken darf, dass ihr verteilen könnt, solche Sachen einfach.
Wir wollen auf jeden Fall den Link zu deiner Homepage in die Shownotes einfügen und damit hoffentlich einige Menschen erreichen.
Das wäre super. Also das Spendenportal für dieses Jahr wird spätestens im Februar dann offen sein. Das bauen wir jetzt gerade wieder auf, mit Text, Fotos. Und was da ganz nett ist, man jeder sieht, wenn du jetzt du eine Spende abgibst, das geht über PayPal, Kreditkarte, SEPA, ist alles möglich. Du gibst deine Spende ein und 5 Sekunden später siehst du, dass deine Spende angekommen ist. Du siehst das auf der Homepage. Du kriegst sofort eine E-Mail, Spende angekommen. Also ganz alles total transparent. Genau, super Sache.
Ja, sehr schön. Wir freuen uns. Wir wünschen dir alles Gute für dein sportliches und dein karikatives Ziel. Und wir danken dir sehr herzlich, dass du dir für uns die Zeit genommen hast und den technischen Problemen getrotzt hast, dass du heute mit uns aufnehmen konntest.
Ja, ich sage ein ganz großes Dankeschön nochmal, dass ich im Podcast sein durfte, weil umso mehr Leute es mitkriegen, umso weiter ist man umso weiter, dass man es verbreiten kann, umso mehr Spender erreicht man hoffentlich. Und ja, ich freue mich schon drauf, bin schon wieder fest im Training und ja, schauen wir mal, was rauskommt.
Wenn du auf jeden Fall die Anreise in die Dolomiten antrittest und durch den Bezirk Braunau fährst, bitte pass auf, gell? Radar fallen.
Du, ich habe gestern in meinem, also in Hochburg Ach wohne ich ja, ich bin bloß schnell einen Kilometer gefahren, habe mir was zum Essen geholt, fahre zurück, werde rausgewunken und denke, oh shit. Aber es war dann nur eine allgemeine Kontrolle, ob ich alles dabei habe. Aber direkt vor meiner Haustür eigentlich. Also Braunau ist gefährlich.
Entschuldigung. Ja, und deswegen wiederholen wir das Fazit, das wir schon oft gehabt haben. Beste Fortbewegung am Fahrrad ist auch vom Planquadrat ziemlich ausgenommen. Man wird seltener wahrscheinlich zu schnell fahren und seltener Radarstrafen kriegen und macht was für sich und seine Gesundheit und im Idealfall, so wie du das machst, auch noch für seine Mitmenschen.
Ja, richtig, genau.
Podcast-Werkstatt.